alle in seinen Führern einfach in die Zeit auch vom Worship, wo wir einfach zusammen Gott anbeten können, vor seinen Thron kommen. Heute wird ja bei uns im Land ist so der Muttertag gefeiert. Und ich habe mich, hab mich noch nie so damit auseinandergesetzt, von wo das eigentlich kommt, der Muttertag. Und ich dachte, jetzt muss ich gleich mal ein bisschen nachlesen, wo das eigentlich seinen Ursprung hat. Und dann bin ich so drauf gekommen, dass es eine Methodistin in Amerika war, die zu ihrem zum Todestag von ihrer Mutter hat sie eigentlich so einen Memorial, also einen Erinnerungstag gemacht für ihre Mutter. Und dann hat sie das wiederum hat sie recht drängt, dass man dann das weiter anfängt weiterfahren, da ihre Kirche anfangen zu feiern, so den Muttertag, wo man so an die Mütter denkt. Und dann hat sie da recht darum gekämpft, dass das immer weitergeht, ist vor der Regierung, hat sich für das mega eingesetzt. Nachher das ganze Leben lang ist das so ihre Initiative, ihr hauptberufliches Ziel gewesen, so einen offiziellen Muttertag zu schaffen. Und tatsächlich ist das so gewachsen, die Bewegung, dass dann ab 1914 ist das in den USA wirklich ein nationaler Feiertag geworden. Und in der Schweiz ist es seit 1930. Was ich noch interessant finde, es steht dort in dem Text, sagt die Begründerin oder steht zu ihr, die das eigentlich das Ganze ins Leben gerufen hat, schreibt nachher so, mit steigender Verbreitung und Kommerzialisierung des Muttertags wandte sich die Begründerin des Feiertages von der Bewegung ab, bereute diesen ins Leben gerufen zu haben und kämpfte erfolglos für die Abschaffung des Feiertags. Also ich glaube, das ist ja das, was uns auch manchmal jetzt so ein bisschen entgegenkommt. Jede Zeitung, alles ist voll von dem Muttertag und für mich auch manchmal so ein bisschen im Zwiespalt, was das jetzt noch genau bedeutet so und was jetzt gut dran ist und wo macht eben alles irgendwie so, alles macht man ja so ein Kommerz draus, genau. Und so der wahre Gedanke, den die vielleicht mal gehabt hat, hat man gar nicht mehr so. Genau. Das Interessante ist ja, es gibt ja auch einen Vatertag, den habe ich mir in Brasilien kennengelernt, Dia do Pai. Ich habe gar nicht so recht gewusst, dass es in der Schweiz auch gibt. Aber so im 2. Juni-Sonntag gibt es ja auch einen Vatertag, den man jetzt so ein bisschen feiert. Aber der ist nicht auf einen speziellen Tag, wie jetzt Muttertag, der so ein bisschen weltweit den gleichen Tag hat, sondern der ist, wenn man so die Länder anschaut, haben sie in viele ganz anderen Tagen. Genau. Ja, die Viertigen haben also in dem Sinne nicht irgendwie einen christlichen Hintergrund, dass irgendwie in der Bibel mal gestanden ist, wir sollen jetzt Mutter- und Vatertag machen und so, sondern er ist einfach irgendwie von Menschen als wichtig erachtet worden, dass man vielleicht auch das Gefühl hat, ja, ich komme vielleicht ein bisschen zu kurz, wie ein bisschen zu wenig geachtet, geehrt oder was auch immer, was da für Gedanken dahinter gewesen sind. Doch der Gedanke, Vater und Mutter zu ehren, das ist ja sehr ein biblischer Gedanke und ist ja sogar in den 10 Geboten verankert. Und dort heißt es im 5. Mose 5, 16, ehre deinen Vater und deine Mutter, wie der Herr, dein Gott, dir befohlen hat, dann wird es dir gut gehen und du wirst lange in dem Land leben, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Spannend ist, das ist eigentlich eines der einzigen Gebote, wo wie eine Verheißung noch dahinter steht. Dort ist es ja so darum gegangen, Israel hat ja gar keine Weisungen mehr gehabt, sie haben nicht mehr recht gewusst, wie gestaltet man jetzt Leben, sie waren ja in der Sklaverei gewesen. Und dann hat Gott ihnen wie eigentlich neu müssen aufzeigen, wie gestaltet man so ein Leben. Und sie haben auch müssen ganz neu lernen, Autoritäten zu achten, merci, und starke Familien eigentlich aufzubauen, oder? Sie sind dann da miteinander als Familien unterwegs gewesen, über Generationen hinweg. Sie sind in das richtige verheißene Land gezogen und auch im verheißenen Land gelebt. Und da mussten sie schon wieder ein bisschen Weisungen bekommen, ja, wie geht man eigentlich miteinander um? Und natürlich auch innerhalb von Familien. Und es ist schon sehr entscheidend, wie nur schon man sich innerhalb von einer Familie verhält. Jetzt kann man ja darüber nachdenken, ja, was heisst denn so Ehre? heisst, jetzt sind wir alles so gut heissen, was meine Eltern so gemacht haben, wie sie gsi sind. Nein, das heisst es eigentlich überhaupt nicht. Es kann so Verschiedenes kann man da drin bedeuten. Es kann wie gut von ihnen reden, indem dass sie das, was sie gut gemacht haben, über das redet man auch gut. Dass man höflich ist zu ihnen. Dass man ihnen gleich mit als Wertschätzung kann geben kann, als Mensch. Als Vater und Mutter, da wo sie einem doch irgendwie probiert haben, irgendwie auch weiterzugeben. Da wo sie auch aufgenommen haben, um Eltern können zu sein. Genau. Und auch so eine Achtung ihnen gegenüber. Es heisst aber nicht, dass wir gehorsam sein müssen oder dass man Eltern gehorsam sein muss, wenn sie gegen den Willen von Gott handeln. Ich weiss nicht, ob ihr dann mal da seid. Einer hat mal erzählt, er hat einen Bericht gegeben von Indien. Und dann hat es dort eine Tochter gehabt und die hat sich wirklich klar halt für Jesus entschieden. Und in diesem Land hat das wirklich bedeutet, dass sie durch das weggenommen war. Also hat sie nicht mehr in die Familie rein, sondern ist sogar von der eigenen Familie verfolgt worden. Aber sie hat die Prioritäten in ihrem Leben richtig gesetzt. Sie hat gemerkt, es ist wichtiger, dass ich Gott ehre und nicht meine Familie, weil sie wollte, dass sie wieder umkehrt, dass sie nicht mehr in die Kirche geht, sich nicht mehr dem Gott zugewendet. Das Interessante ist nachher, dass man nachher viele Geschichten hört, wie sich nachher trotzdem noch ganze Familien bekehren, wenn sich mal eins von denen so entschieden hat, weil sie einfach etwas sehen von dieser Radikalität. Das heisst aber, es kann aber auch heissen oder ehren, hat ihm gerade auch bei den Israeliten im Judentum auch einen hohen Wert, dass man auch den Lehren von den Eltern so ein bisschen zu folgen. Sie gehen ja die Tora zum Beispiel immer weiter an die nächste Generation und es ist auch eine Ehre, wenn man sich an dem weiter daran hält. Genau. Jesus sagt im Vers im Neuen Testament, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Und wer seinen Sohn oder seine Tochter mehr liebt als mich, der ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Ich glaube, das zu Prioritäten aufzeigen. Ja, wir haben einen Auftrag oder wir haben, dass wir sollen unsere Eltern ehren und gleichzeitig an oberster Stelle steht Gott und ihm gehört die erste Ehre. Doch wir lernen auch aus dem heraus, dass wenn wir Gott nachfolgen und ihm eher gehen, dass wir wiederum auch unsere Eltern können achten und lieben, wenn sie vielleicht nicht alles so gut gemacht haben in unserem Leben. Sie machen ja auch Fehler, haben auch Fehler gemacht, sind nicht perfekt. Und dort drinnen können wir mit Jesus zusammen auch selber erleben, dass wir heilig dürfen erfahren von Verletzungen, von Enttäuschungen und daraus auch unsere Eltern können ehren, auch wenn wir nicht alles gut heissen, vielleicht von ihrem Leben. Das ist ja mega unterschiedlich. Ich komme jetzt aus einem sehr schönen Elternhaus, aber ich weiss natürlich von Geschichten und von wo eigentlich nicht viel Grund haben, ihre Eltern zu ehren, jetzt rein von dem, was sie vielleicht für sie haben können machen, für das Kind. Und gleichzeitig wird für jede Person eigentlich das aufgefordert, ehre deine Eltern einfach aus dem raus, weil du aus Gott raus bist und ihn so kannst lieben und die Eltern so dann auch kannst lieben. In der Bibel werden wir mehrmals über die Liebe von Vater und Mutter wird verglichen, wo Gott zu uns hat. Und auf das möchte ich heute Morgen so eingehen. Wir lesen im 1. Mose, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Gott schuf Mann und Frau als Ebenbild Gottes. Gott hat uns geschaffen als Ebenbild von ihm, als Mann und Frau. Und wenn wir das so ein bisschen darüber nachdenken, merken wir so, in dem Fall war Gott irgendwie Mann und Frau gewesen. Also er hat das Göttliche, er hat das von der Frau wo er in die Frau hineingelegt hat, und der vom Mann hat er in sich hinein. Mann und Frau bilden das ab auf dieser Erde, wenn er, also das perfekte Mann-Frau, was er gedacht hat, bildet das ab, was er ist. Und daraus kann man nicht, dass Gott Eigenschaften von Männern wie auch von Frauen in seinem Wesen inne hat. Ich würde jetzt da nicht sagen, dass er binär ist oder so, weil gerade der Nemo da gewonnen hat beim Song Contest, ist gerade eine binäre Person, wo sich da recht erfolgreich ist im musikalischen Business in der Schweiz, und er tut sich als binär. Aber Gott hat auf jeden Fall Eigenschaften von Mann und Frau in sich. Und ich würde jetzt mal mit euch ein paar Arten anschauen, so durchgehen, wo so das angesprochen wird von der Mutter, oder das, wo er sich bezeichnet, wo er Eigenschaften hat von einer Mutter. Und es wird dann noch eine andere Predigt geben, wo es darum geht, die Eigenschaften von einem Vater. Ich weiss nicht, ob die einen von euch das Buch gelesen haben, Die Hütte. Es ist ja auch ein spannendes Buch, wo man auch so ein bisschen schräg vielleicht zum Teil denkt, was? Der Gott wird dort als schwarze Frau dargestellt. Das ist ein Buch, wo ein Mann verliert auf tragische Art und Weise seine Tochter und geht nachher in eine Hütte und begegnet dort Gott. Und Gott wird dort so als eine schwarze Frau dargestellt, wo eben mit dem Mann dann eigentlich das Ereignis so durchgeht mit ihm, wenn er erlebt hat mit seiner Tochter. Und es ist mega eindrücklich, so zu lesen. Natürlich ist es nicht in dem Sinne also von der Bibel ein Buch mit menschlichen Aspekten drin, aber gleich sehr spannend und inspirierend, so das Gottesbild noch von dieser Seite mal anzuschauen. Ich möchte mit euch jetzt zuerst anschauen, wo es darum geht, bei Gott geborgen und still dürfen sein. Im Psalm 131,2 heißt: Ich bin ganz still und geborgen, so wie ein Kind bei seiner Mutter, ja wie ein Kind, so ist meine Seele in mir. Das ist etwas mega Schönes. Man muss so daran denken, wenn ein Kind kann zufrieden sein, wenn es an der Brust ist von Mutter, es kann still sein, wenn es kann geborgen sich fühlen. Und die Geborgenheit und Sicherheit, wie das Kind von seiner Mutter bekommt, beschreibt der Psalmist, die findet er bei seinem Gott. Unsere Seele kann bei ihm zur Ruhe kommen und wird umsorgt. Und wenn man so kleine Babys beobachtet, oder sie sind so zufrieden, sie sind so ruhig, umsorgt, wenn es ihnen gut geht, wenn sie nicht Hunger haben oder so. Genau, und haben einfach so ein Vertrauen in das Mami. Und dann müsst ihr das so bildlich vorstellen, so dürfen wir vorstellen, ja, so ein Vertrauen zu haben in unseren Gott, in unseren Schöpfer, und einfach so eine Grundlage von der Zufriedenheit dürfen zu haben in dieser Geborgenheit bei Gott. Genau. Der Psalmist schreibt im vorigen Vers von dem Psalm, schreibt er, dass sein Herz nicht stolz ist und nicht auf andere herabschauen muss. Und das, weil er eben in dieser Geborgenheit ist. Also es macht ganz viel aus, wenn wir in dem Sinne sein können, in dieser Zufriedenheit, in dieser Geborgenheit bei Gott, bei Jesus, dann müssen wir nicht auf andere herabschauen. Müssen wir nicht irgendwie uns höher achten wie andere, sondern dürfen einfach zufrieden sein mit dem, was wir haben und mit dem, was wir bekommen haben. Wir müssen aus dem heraus auch nicht anderen beweisen, was wir sind, sondern wir können einfach dienen aus einer Zufriedenheit heraus. Und es gibt so eine andere Perspektive, so eine andere Motivation, auch in dieser Welt unterwegs zu sein, wenn wir nicht das Gefühl haben, wir müssen anderen etwas beweisen, wir müssen anderen etwas zeigen, sondern wir dürfen einfach aus einer Zufriedenheit heraus, aus einer Geborgenheit heraus dienen, unterwegs sein, aus dieser Fülle von Gott. Wir dürfen auch in dieser Ruhe und Sicherheit sein, wenn Feinde uns bedrohen, Menschen sich gegen uns stellen, dann dürfen wir Zuflucht finden. Im Psalm 61,4 heißt es, denn bei dir finde ich Zuflucht. Du bist wie eine Burg, in der ich vor meinen Feinden geborgen bin. Also auch wenn wir angegriffen werden, in Frage stellt, dürfen wir das eigentlich einfach annehmen und dürfen wissen, Gott stellt uns nicht in Frage. Er steht zu uns. Und ich darf mit ihm auch die Sorge, die Last bei ihm abgeben, die mich bedrückt, wenn so etwas auf mich zukommt. Und natürlich heisst das nicht, dass wir einfach nur da stehen müssen und alles erschlucken wollen. Da wird uns Gott auch Weisheit geben, wie wir mit diesen Menschen umgehen können. Aber wir müssen es nicht aus dem, wir müssen jetzt auch angreifen und wir müssen jetzt auch zurückgehen, der hat mir etwas Schlechtes gesagt, jetzt muss ich auch etwas finden oder ihm gerade auch schlecht zurücksagen. Sondern wir dürfen aus unserer Zufriedenheit, aus unserer Ruhe heraus uns überlegen, ja, was können wir zum Beispiel dieser Person zurückmelden, die mich vielleicht angefindet hat. Oder auch merken, ich muss gar nichts sagen. Das kann ja auch ein Weg sein. Es ist nicht, ja, da gibt es unterschiedliche Wege, aber einfach so aus dem Gedanken heraus, ich muss nicht gerade mein Schwert und mein Schild rausnehmen von meiner eigenen Kraft, sondern darf mit dem von Jesus unterwegs sein. Es heisst nachher im Nahum 1,7, der Herr ist gütig, in schweren Zeiten ist er eine feste Zuflucht und er kennt alle, die beim Schutz suchen. Ich glaube, das kennen wir auch so typisch bei Kindern, wo einfach zu der Kindergärtnerin, wenn sie im Kindergarten ist, oder zu der Mutter oder zum Papa rennen, wenn sie irgendwie Unsicherheit sind oder wenn sie angegriffen werden, kommen sie zu mir und sagen, Mama, der wird mich hauen oder so. Und dann suchen sie so die Zuflucht. Und ich finde das so ein schönes Bild, das wir auch für uns dürfen nehmen und wo Gott uns so zeigt. Der Herr wird für uns kämpfen, wir dürfen einfach ruhig sein in seiner Gegenwart. In seiner Gegenwart haben wir einen Ort, wo wir Frieden und Ruhe dürfen erleben. Im Jesaja 32,18 heisst es, mein Volk lebt an einem Ort des Friedens und in sicheren Wohnungen sorglos und ruhig. Also wir dürfen einen Ort vom Frieden leben, in sicheren Wohnungen, auch wenn es um uns herum stürmt und uns um kriegen. Und in der heutigen Zeit kann man ja nicht gerade sagen, ja, es ist einfach alles nur sorglos und ruhig, sondern und gleichzeitig dürfen wir das wissen, dass wir bei Gott eben die Sicherheit und die Ruhe dürfen erleben. Er kann uns Ruhe schenken, wenn es stürmisch ist. Wir kennen, vielleicht erinnern uns an das Beispiel aus dem Neuen Testament, wo Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war im Sturm, er so ruhig geschlafen hat und nachher ist er gekommen und hat den Sturm ruhig gemacht. Und das dürfen wir auch immer wieder erleben, dass wenn wir auch gerade in stürmischen Zeiten sind, dass wir immer wieder dürfen erleben, wie Gott einerseits uns Ruhe kann schenken kann, aber auch kann Sturm zur Ruhe bringen. Wenn wir in dieser Sicherheit und Geborgenheit leben in Gott, dann können wir das auch an andere weitergeben. Und ich glaube, das ist das, was so unser Auftrag ist, oder so das, was wir in die Welt rausbringen können, im Auftrag von Jesus, dass wir auch einfach aus dieser Geborgenheit und Sicherheit so viel auch weitergeben können. Sei das an unseren Kindern, sei das an unseren Kontakt, den wir haben mit anderen. Das Nächste, was ich mit euch anschaue, ist ein Gott, der sich erbarmt und nicht vergisst. Im Jesaja 49,14 heisst, doch Zion sagt, der Herr hat mich verlassen, der Herr hat mich vergessen. Kann eine Mutter etwa ihren Säugling vergessen? Fühlt sie etwa nicht mit dem Kind, das sie geboren hat? Selbst wenn sie es vergessen würde, vergesse ich dich nicht. Eine mega schöne Zusage, die wir dort haben dürfen. Gott vergisst uns nicht. Manchmal kommt es uns vielleicht so, haben wir vielleicht so den Eindruck, oder es hat vielleicht auch schon Zeit in deinem Leben gegeben, wo du das Gefühl hast, wo ist Gott? Vielleicht erscheint er dir weit weg. Aber er ist immer bei uns. Er ist immer da. Im 5. Mose 31,6 wird das Volk ermutigt. Volk Israel, seid stark und mutig. Habt keine Angst und erschreckt nicht vor ihnen. Der Herr, euer Gott, wird mit euch gehen. Er wird euch nicht verlassen und euch nicht im Stich lassen. Also egal, was auf uns zukommt, egal, wo wir durchgehen, Gott vergisst dich nicht. Oftmals ist es eher so, dass wir vielleicht Gott ein bisschen vergessen oder dass wir vielleicht das Gefühl haben, er ist nicht mehr da, aber er ist immer da. Das hat er uns zugesagt. Gerade der David hat viele seiner Psalmen hineingeschrieben, wenn er immer wieder hat dürfen erleben, wenn er einfach hat dürfen Gott erleben in seinen Nöten, in seinen Kämpfen. Und wir dürfen auch wissen, dass Gott immer wieder auch Erbarmen über uns hat. Erbarmen über unsere Situationen, Erbarmen über Sachen, die wir drin stehen, die uns herausfordern. Und er lässt uns nicht im Stich. In Daniel 9,9 steht, doch du, unser Herr und Gott, hast uns immer wieder verziehen. Du hattest selbst dann noch Erbarmen mit uns, wenn wir nicht mehr mit dir zu tun haben wollen. Da ist ein Gott da, der uns immer wieder vergibt, auch wenn wir falsche Wege gegangen sind. Wenn Sünde in unser Leben hineingekommen ist, dann ist er da, schenkt uns Erbarmen. Er steht da, vor ihm müssen wir keine Angst haben. Ich hatte vorher im Lobpreis schon noch so ein Bild gehabt, dass ich so wie das Gefühl hatte, das war so wie eine Person, die irgendetwas hat in seinem Leben, eine Sünde, wo er irgendwie mit der am Kämpfen ist. Und so ein das Gefühl hat, er muss das wie selber können regeln. Und hat vielleicht schon Massnahmen ergriffen, so menschliche Massnahmen, ja das und das mache ich nicht mehr und so. Sich so Regeln aufgestellt, dass er nicht mehr in das hineintappt. Aber Gott sagt, wieso komm zu mir, ich habe Erbarmen mit mir, du musst keine Angst haben vor mir, du darfst mit allem, eben auch mit Sünden, mit Lasten, die dich belastet, darfst du einfach zu ihm kommen und ihm das anlegen und er hat Erbarmen mit dir. Er ist nicht mit dem Stecken da und will dich dann bestrafen, sondern er ist da und will dir mit seiner Liebe begegnen und dir das vergeben. Einer, der ja das mega erlebt hat, ist ja der Paulus. Und er schreibt, obwohl ich ihn früher verachtet habe, ich habe die Gläubigen verfolgt und ihnen geschadet, wo ich nur konnte. Doch Gott hatte Erbarmen mit mir, weil ich unwissend und im Unglauben handelte. Ja, dass wir Gott kennenlernen können, dass wir überhaupt das erfassen können, was Jesus für uns tun hat. Da haben wir Erbarmen nötig gehabt, dass wir erfahren haben, dass Jesus sich erbarmt über uns. Und im Hebräer 13,5 heißt es nachher, hängt euer Herz nicht ans Geld und begnügt euch nicht mit dem, was ihr habt. Denn Gott hat gesagt, ich werde dich nie verlassen und dich nicht im Stich lassen. Also in jedem Bereich von unserem Leben dürfen wir wissen, er wird uns nicht im Stich lassen. Das kann im Finanziellen sein, das kann beziehungsmässig sein. Da dürfen wir einfach wissen, er verlässt uns nicht. Er ist mit uns an unserer Seite. Er schenkt Erbarmen und er verlässt uns nicht. Ein weiterer Punkt, den ich mit euch anschauen möchte, ist ein Gott vom Trost. Wie viele Mal trösten wir unsere Kinder, unsere Enkelkinder, oder unsere Nichten oder was auch immer, wie sie einfach gerade Schwieriges erlebt haben oder wie sie gerade nicht weiterkommen oder wie sie gerade etwas, ja, einfach gerade Trost brauchen. Und im Jesaja 16,13 heißt es, ich selbst werde euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. In Jerusalem sollt ihr getröstet werden. Im Psalm 94 schreibt nachher der David, Als mich viele Sorgen quälten, gab dein Trost mir neue Hoffnung und Freude. Also Gott ist ihm da in seinem Leid begegnet, hat ihm Trost geschenkt. Und wenn Gott uns tröstet, heisst das nicht, dass einfach gerade all unsere Nöte und Sorgen gerade verschwinden. Ich glaube, das haben wir wahrscheinlich persönlich auch schon erlebt. Es wird nicht gerade alles geht weg, was uns vielleicht beschäftigt. Aber Trost bedeutet viel mehr, dass wir die nötige Kraft bekommen, Ermutigung und Hoffnung zur Bewältigung der die Herausforderungen auszuhalten. Das ist so der wahre Trost, den Gott uns möchte schenken. Trost, also im Sinn von der Bibel, heisst in dem Sinn Gegenwart Gottes im Leid inne. So sagt es der Peter Hane, ein Schriftsteller. Und ich glaube, das haben wir alle schon dürfen erleben und auch bei anderen dürfen mitgehen, dass wir einfach können da sein auch für Leute, wo wir können den Trost weitergeben können und selber schon erleben, wie in Situationen, die für uns schwierig waren, sind herausfordernd, sie sind irgendwie Frieden in unser Herz haben dürfen bekommen, wo viel grösser war, auch wenn es der Umstand sich nicht geändert hat. Und Gott möchte uns immer wieder mit Trost begegnen. Im 2. Korinther 1,3 heißt es nachher: Gepriesen sei Gott, der Vater von Jesus Christus, unserem Herrn. Er ist der Ursprung aller Barmherzigkeit und der Gott, der uns tröstet. In allen Schwierigkeiten tröstet er uns, damit wir andere trösten können. Wenn andere Menschen in Schwierigkeiten geraten, können wir ihnen den gleichen Trost spenden, wie Gott ihn uns geschenkt hat. Also wir können trösten, wir können das weitergeben, weil wir es selber haben dürfen erleben, selber in unserem Leben dürfen Erfahrungen machen. Wenn wir da sehen, finden wir in Gott jetzt da so ein bisschen auf eher mütterliche Aspekte, ist jetzt, ich würde sagen, jeder Aspekt ist auch immer Vater zu finden. Ich finde das noch schwierig, aber da ist es jetzt oft mit dem Muttersymbol verbunden. Finden wir also so den perfekten Vater und Mutter. Und in ihm findet unsere Seele alles, was wir brauchen. Und das finde ich so schön, finde ich ermutigend, dass wir auch gerade für uns selber auch unsere Geschichten, die wir haben, mit unseren, vielleicht auch mit unseren Eltern oder so, die Erfahrungen gemacht haben, die auch dürfen anlegen und sagen, ja, Jesus, hat nicht alles von dort müssen kommen. Du bist der, wo meine Seele wahrhaftig kann alles geben, was ich brauche. Und gleichzeitig dürfen wir mit dieser frohen Botschaft auch rausgehen in die Welt und dürfen wissen, auch wenn Leute nicht aus perfekten Elternhäusern rauskommen, sie haben eine Chance, sie haben eine Hoffnung, dass sie Ruhe dürfen finden in ihrer Seele, dass sie Vergebung dürfen finden auch und vielleicht eine Versöhnung auch mit ihren Eltern, wo sie am Hadern sind. Das kann manchmal ein lebenslanger Prozess immer wieder sein, oder? Wo Sachen aufkommen. Und gleichzeitig merke ich, so eine Trost haben wir das und können wir das so weitergeben. Gott gebraucht uns Menschen als Zeugen von seiner Barmherzigkeit und von seiner Liebe, eben als Ebenbild von ihm. Und da sind wir jetzt eigentlich wieder bei der Auffahrt. Er ist in den Himmel gegangen, Jesus hat ja das ausgelebt auf dieser Erde, würde ich sagen. All die Aspekte, die ich da jetzt mit euch durchgegangen bin, Geborgenheit, Erbarmen, Trost, das sehen wir am Leben von Jesus, wenn er das gelebt hat mit den Menschen. Und wir sind jetzt die, die das hier dürfen weitertragen. So, dass auch wir Menschen Geborgenheit, Erbarmen und Trost können weitergeben können. Und das darf uns auch als Eltern, als Tante, als Großeltern oder was auch immer einfach ermutigen, dass wir auch etwas einfach von dem, was uns Gott geschenkt hat, wenn wir bei seiner Quelle angebunden sind, aus dieser Quelle raus unseren Kindern das können weitergeben und gleichzeitig auch dürfen wissen, wir sind nicht perfekt und er wird das und kann das ergänzen, wo wir nicht können oder kann das auch tun, was sie brauchen, wo wir unsere Grenzen haben. Und darum ist ja auch das Wichtigste, dass wir unsere Kinder können die Beziehung hineinführen mit Jesus, dass wir jede einzelne Person an Jesus hängen können und nicht an uns, weil er schlussendlich alles geben kann und wo jeder einzelne Mensch braucht. Ja, ich bin fasziniert von dem, wo Gott so vielfältig ist, wenn er alles hat für uns, wenn er sich gleichzeitig aber auch zeigt und offenbart an uns Menschen, mit uns Menschen arbeitet, unterwegs ist, als sein Ebenbild und dass er uns Sachen zutraut, die wir uns nicht zutrauen, aber wenn er uns zutraut und sagt, hey, sind ihr jetzt die, die das auf dieser Erde weitergehen. Und ich freue mich, dass wir nächsten Sonntag dann Pfingsten feiern dürfen und wo natürlich der Heilige Geist in dem Ganzen innen sehr eine zentrale Person ist, wo uns ja möchte all das schenken, in all das hineinführen, in den Auftrag hinein. Wir sehen das ja bei den Jüngern, wie sie einfach nach der Erfüllung mit dem Heiligen Geist nochmal in ganz neue Dimensionen hineingekommen sind. Und darum ist es, glaube ich, für uns auch immer wieder so wertvoll und wichtig, uns zu erinnern und Pfingsten vor Augen zu führen und immer wieder zu fragen, Jesus, ich will noch mehr von dem Heiligen Geist sein und teilen, wo du weißt, du kannst da noch auffüllen mehr. Ja, ich möchte jetzt beten, nachher möchten wir in eine Zeit hineingehen, wo wir auch das Abendmahl dann möchten nehmen. Uns gerade auch an den Gedanken, wo Jesus eben getan hat für uns vorangegangen ist und gelebt hat auf der Erde. Ja, danke, Jesus, dass du uns vorangegangen bist, dass du uns gezeigt hast, was es heisst, auch gerade auf dieser Erde unterwegs zu sein, was es heisst, Ebenbilder zu sein von dir, wie wir können auch gerade Erbarmen, Trost, Geborgenheit weitergeben auf dieser Erde. Da hast du alles so vorgelebt, Jesus, als die Person und gleichzeitig Gott, dürfen wir in dir, in den Vater, das so sehen, wie du uns in dem Sinne immer wieder begegnest. Wie wir unsere Seele bei dir zur Ruhe kommen kann. Und danke vielmals, dass wir auch gerade alles, was uns jetzt auch gerade beschäftigt, wo ich auch gerade Punkte von hier ansprechen, und wir dir auch dürfen anlegen dürfen und sagen, komm du, nimm du, erfüll du den Teil von meiner Seele, und ich vielleicht Not habe in einem Bereich, wo ich merke, da bin ich noch nicht an dem Punkt, wo ich möchte sein. Jesus, du möchtest uns da weiterführen. Du möchtest deine Geschichte mit uns schreiben. Und du möchtest, dass wir in dieser Beziehung mit dir leben können. Und bei dir gibt es noch immer so viel mehr zu entdecken. Merci für den Überfluss, den du möchtest schenken in unserem Leben. Rein. Und dass wir aus dem Überfluss raus auch weitergeben können. In unser Umfeld, rein, in die Orte, wo wir gestellt sind. Sei es als Eltern, als Nachbarn, als Großeltern, als Onkel, was auch immer. Du hast uns so viele Orte gegeben, wo wir mit Menschen unterwegs sein können und ihnen deine Liebe, deine Grösse weitergeben können. Merci, dass wir jetzt halt einfach das Abendmahl nehmen dürfen, wo es daran erinnert, was du, Jesus, für uns tun hast. Amen.